Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Michael Köhlmeier liest aus seinem Buch Das Philosophenschiff heute die dritte von 10 Folgen. Ein Roman über ihr Leben soll er schreiben, deshalb zitiert die 100-jährige Architektin Anouk Perlemann-Jakob den Schriftsteller zu sich. Die alte Dame taucht tief in ihre Vergangenheit ein. Als sie ein Baby war, hatte sie mit ihren Eltern in Paris gelebt. Dort gab es eine immens große russische, heute würde man sagen Community, von heimwehkranken Russen im Exil, darunter auch Boris Savinkov, der in einen Anschlag auf einen der Romanows verwickelt war. Man machte sich schnell verdächtig. War die Bekanntschaft mit ihm der Grund, viele Jahre später abgeholt, verhört und ausgewiesen zu werden? Für andere, wie den Philosophen Berdjajew, reichte es, einst ein schwaches Buch des nachtragenden Lenin verrissen zu haben.
Wir wurden nicht auf die Oberbürgermeister Haken und auch nicht auf die Preußen gebracht. So hießen die Schiffe, auf denen die Menschen außer Landes gebracht wurden, die Trotzki aus purer Humanität nicht hatte erschießen lassen. Diese Schiffe waren schon vor uns abgefahren. Ich weiß gar nicht, wie unser Schiff hieß. Wir gehörten zu den Zweifelsfällen. So wurden wir genannt, Zweifelsfälle. Ich weiß nicht, wer diesen Begriff aufgebracht hat. Offiziell war er wahrscheinlich nicht. Es hieß, über uns sei erst in letzter Minute entschieden worden. Wir erfuhren, die anderen, die auf der Haken und der Preußen, die hatten einen ganzen Tag Zeit gehabt, um ihre Sachen zusammenzupacken. Wir nur eine halbe Stunde. Da frage ich mich schon, wie man einen ganzen Tag brauchen kann, um einen Hut, ein paar Unterhosen, einen Mantel und 15 Zigaretten zusammenzupacken. Aber wahrscheinlich gehörte sich Verabschieden von Freunden dazu. Wir hatten keine Zeit, uns zu verabschieden. Aber wir hatten ja keine Freunde. Ich muss auf das Schiff eingehen, auf das wir gebracht wurden. Wenn ich sage Schiff, dann machen Sie sich keine richtige Vorstellung. Unser Schiff war größer als die beiden anderen. Da war gar kein Vergleich. Ein Prachtstück unseres. Das ist, als hätten es Götter gebaut. 4 weit aufragende, ockerfarbene Schornsteine mit schwarzen Kappen, 200 Meter lang. Über 20 Meter breit und fast 50 Meter hoch. Und das für uns allein. Das tatsächlich für uns? Für den kleinen Haufen, der wir waren? Wahrscheinlich hatten sie kein anderes Schiff mehr zur Verfügung und Befehl war Befehl. Da hat keiner gefragt, ob sich das rentiert. Wegen der paar Seelen. Es hätte ja auch einer sagen können, für diese da rentiert es sich nicht, so einen Riesendampfer loszuschicken. Vielleicht hätten wir dann zu Hause bleiben können. Aber es wäre vielleicht ein anderer gekommen, der sagte, ja, stimmt, das rentiert sich wirklich nicht. Erschießen wir sie einfach. Tun wir so, als ob sie Devisen bei sich gehabt hätten. Wem wäre das aufgefallen? Nicht einem, nicht einem. Wir alle miteinander wurden im hintersten Winkel des Schiffes untergebracht. Nicht unkomfortabel, war ja genügend Platz. Natürlich nicht in der ersten Klasse waren wir untergebracht, um Himmels Willen, nein. Auch nicht in der zweiten Klasse, aber immerhin in der dritten. Auf so einem Luxusschiff ist auch die dritte Klasse nicht zu verachten. Es hat 4 Klassen gegeben. Auf dem Schiff hätten mehr als 2000 Menschen untergebracht werden können. Und dann ein Dutzend. Mama und Papa hatten eine eigene Kabine und ich auch eine eigene. Es war eng, aber eigen. Ich hätte bei Mama und Papa gar keinen Platz gehabt. Es war großartig. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich allein. Tür zu, allein. Großartig. Ich hoffte, die Fahrt würde lang dauern. Zu essen gab es genug. Frühstück, mittags und abends. Nicht üppig, aber reichlich. Tee, so viel man wollte. Was braucht der Mensch mehr? Angst hatte ich nicht. Die Kabine auf dem Schiff war zwar nicht geräumiger als ein Schrank, ein kurzes, schmales Bett und ein Kasten, gerade so breit wie ein zusammengelegtes Hemdchen, und ein Brett zum Herunterklappen als Tisch, mehr nicht. Aber es war für mich allein. In gewisser Weise war ich glücklich. Mein Vater zweifelte. Er verzweifelte. Von dem Augenblick an, als er und Mama verhört worden waren, verfiel er in eine starre Panik. Das ist etwas anderes als eine Depression. Es ist geradezu das Gegenteil einer Depression. Es war so, als wäre er aus der Depression aufgewacht. Als hätte ihn ein maßloser Schrecken geweckt. Er glaubte den Worten Trotzkis nicht. Diesem Mann traute er keine Humanität zu. Wenn der von Humanität spricht, davon war mein Vater überzeugt, dann kann der nur das Gegenteil meinen. Je humaner, desto grausamer. Je milder, desto bösartiger. Je versöhnlicher, desto unbarmherziger. Mein Vater dachte, wir werden deportiert, irgendwohin. Er dachte, wenn wir tatsächlich deportiert werden, dann ist das noch das Beste, was uns geschehen kann. Er dachte, wahrscheinlich werden wir auf die See hinausfahren und dort erschossen und unsere Körper werden ins Wasser geworfen. Er bildete sich ein, die ganze Ausfragerei der GPU-Männer wegen Savinkov, das sei nur ein Bluff gewesen, eine Finte. Savinkov spiele gar keine Rolle. Die Tschechisten wollten etwas anderes wissen. Savinkov sei nur ein Lockmittel gewesen. Die Fantasien meines Vaters waren nicht weniger wirr als die Fantasien der GPU. Paranoia erzeugt Paranoia. Ein Jahr, bevor wir Russland verlassen mussten, war nämlich der Dichter Nikolai Stepanowitsch Gumiljow erschossen worden. Ein Lyriker, mein Gott. Gibt es etwas Harmloseres als einen Lyriker? In der Skala der Harmlosigkeit liegt die Lyrik ganz vorne. Im selben Jahr war Nikolai Gumiljow von der Dichtervereinigung in St. Petersburg noch zum Vorsitzenden gewählt worden. Das waren doch keine Antibolschewiken, weit davon entfernt. Vorgeworfen wurde ihm, er sei ein Offizier der sogenannten Weißen Armee. Was war das? Das waren die Überbleibsel der zaristischen Armee, ein Phantom. Immer wieder wurde von den Bolschewiken die Gefahr einer Konterrevolution heraufbeschworen. Die lauern, die kommen, die boykottieren alle unsere Errungenschaften. Pure Propaganda. Rechtfertigungspropaganda. Ein bisschen einen Grund sollte es ja geben, wenn man jemanden erschießt. Es braucht diesen Grund niemand zu glauben. Aber der Form halber. Der war ein Offizier der Weißen Armee, also ein Offizier der Feinde der Roten Armee. Man kann nicht dauernd behaupten, die lauern, die kommen, die boykottieren und dann lauert niemand, dann kommt niemand, dann boykottiert niemand. Irgendwann und dann immer wieder muss man jemanden vorzeigen können. Also glaubt man sich irgendjemanden heraus. Aber wenn sich herausstellt, dass der nur ein harmloser Lyriker ist, dann macht man sich lächerlich. Die Konterrevolutionäre schreiben ja nicht harmlose Lyrik. Die drängen sich in die Institutionen. Die kriegen es irgendwie fertig, dass sie zum Vorsitzenden des Schriftstellerverbandes gewählt werden. Und dann? Was dann? Irgendwann schlagen sie zu. Also muss man sie vorsorglich liquidieren. Ich habe erst viel später erfahren, was die Sorge meines Vaters gewesen war, warum er in solche Panik verfallen konnte. Er hatte Nikolai Gumiljow gekannt, besser gekannt als Boris Savinkov. Mit Nikolai Gumiljow war er wirklich befreundet gewesen, eng befreundet, ebenso meine Mutter. Auch ihn hatten sie in Paris kennengelernt. Gumiljow war zur gleichen Zeit in Paris gewesen wie wir. Er hatte ein bisschen an der Sorbonne studiert. Auf den Tag genau ein Jahr. Bevor meine Mutter und mein Vater von der Tscheka verhört worden waren, war Nikolai Gumiljow von der Tscheka erschossen worden. Die Russen haben eine Vorliebe für Symbolik. Nein, sie sind ganz verrückt nach Symbolik. Symbolik gleich welcher Art demonstriert ihnen, dass sie zu Recht auf der Welt sind. Alles hat eine Bedeutung. Eines verweist auf ein anderes. Das ist eine feste Grundlage für Paranoia. Die Tscheka, so die Angst meines Vaters, wollte ihm mit den sinnlosen, absurden Fragen betreffend Boris Savinkov in Wahrheit eine Falle stellen. Sie wollten ihn in Sicherheit wiegen, deswegen auch der durchaus freundliche Ton während des Verhörs. Man glaubt es nicht. Aber die Geheimpolizei hatte tatsächlich eine Sonderkommission eingerichtet, die nur eines tat, nämlich Gedichte analysieren. Nein, Lyrik war auf der Skala der Harmlosigkeit nicht auf den vorderen Plätzen. Lyrik konnte alles andere als harmlos sein. Die Russen hatten seit je einen Narren an Lyrik gefressen. Wer etwas hermachen will, der schreibt Gedichte. Gedichte und Symbole. Wenn der Russe traurig ist, schreibt er ein Gedicht. Wenn er sich über etwas freut, schreibt er ein Gedicht. Und wenn er einen Aufstand plant, schreibt er ein Gedicht. Die Leute von der GPU waren der festen Überzeugung, der Klassenfeind vertreibe seine Nachrichten über Lyrik. Ja, auch über Lyrik. Womöglich sogar vor allem über Lyrik. Sonst gab es ja keine Möglichkeit mehr. Die Zeitungen waren längst alle gleichgeschaltet. Öffentliche Kundgebungen waren verboten. Eines weiß jeder Schüler. Gedichte sind mehrdeutig. In einem einzigen Wort lassen sich jede Menge Mitteilungen verstecken. Paranoia erzeugt Paranoia. Es gab in Berlin unter den Emigranten Kreise, die sich zur Aufgabe stellten, Gedichte zu analysieren, wie sie die GPU analysieren würde. Wohlgemerkt Konjunktiv. Da waren gescheite Leute, die überlegten, was die gescheiten Köpfe in den Literaturanalyseabteilungen der GPU aus manchen Gedichten mancher Dichter herauslesen könnten. Konjunktiv. Und schließlich glaubten sie selber, dass genau das die GPU-Leute herausgelesen hatten. Indikativ. Und weiter, dass auch genau das der Dichter hineingelegt hatte, ebenfalls indikativ. Bei einem dieser Treffen in Berlin war ich dabei. Ich hatte gerade mit meinem Architekturstudium begonnen. Ich verzettle mich, Sie müssen mich darauf aufmerksam machen. Die Geschichte von Nikolai Gumiljow, die will ich Ihnen erzählen. Den haben die Bolschewisten erschossen. Sie redeten sich ein, er sei ein Aufhetzer, ein heimlicher Aufrührer, ein Kopf von irgendetwas gegen sie. Das haben die Spezialisten der GPU aus seinen Gedichten herausgelesen. Nikolai Gumiljow war zur gleichen Zeit in Paris gewesen wie wir. Ich ein Baby, mein Vater Professor an der École Polytechnique, meine Mutter Studentin der Ornithologie. Ja, auch Boris Savinkov war wohl interessant für die GPU. Interessanter für den Geheimdienst aber war, nach der neuen Einschätzung meines Vaters, Nikolai Gumiljow. Und mit ihm, im Gegensatz zu Savinkov, war er, wie gesagt, wirklich befreundet gewesen. Warum in den Verhören der Name Gumiljow nicht ein einziges Mal gefallen war, darüber wunderte sich mein Vater nicht. das eben seien die hinterhältigen Methoden der Tscheka, sagte er, ganz nach dem Charakter von Felix Dzerzhinsky, der sie gegründet hatte und sie leitete, ein Kerzenschlecker, der in seiner Jugend Pope werden wollte. Derselbe meinte, er könne gar keinen Charakter haben, denn er sei nur Diener, ganz Diener. Erst Diener Gottes, dann Diener des Volkes. Ich hatte mich gewundert, woher wir in der Hungerszeit immer, zwar nicht viel, aber genug zu essen hatten. Kein einziges Mal hatte ich mich in einer Schlange um Brot anstellen müssen. Und wieder hat mein Vater natürlich erst im sicheren Berliner Exil, das er ganz und gar nicht für sicher hielt, in Andeutungen gesprochen, allerdings lediglich in Andeutungen. Meine Mutter wurde deutlicher. Nikolai Gumiljow stammte aus einer wohlhabenden Familie. Sein Vater war Arzt, seine Mutter hatte ein Familienerbe im Hintergrund. Als junger Mann vor der Revolution war er um die halbe Welt gereist. Das hatte er sich leisten können. Irgendetwas war in Paris vorgefallen, was unserer Familie die Dankbarkeit dieses Mannes sicherte. Erst vor ihrem Tod erzählte es mir meine Mutter. Nikolai Gumiljow war es, der uns in der Hungerszeit mit dem Notwendigsten versorgte. Als wir das Schiff betraten, bat mein Vater meine Mutter und mich, dass wir uns nahe zu ihm stellen. Wir sollten einander umarmen. Sie nahmen mich zwischen sich, ich stand mit dem Rücken zu ihm, mit dem Bauch zu ihr, umarmte meine Mutter, er uns beide. Er sprach ein Gebet auf Hebräisch. Ich wusste gar nicht, dass er Hebräisch konnte. Unser Judentum war nie ein Thema gewesen. Segnete uns und verabschiedete sich von uns. Und wir sollten uns von ihm und voneinander verabschieden. Tatsächlich erfuhren wir am selben Abend, da waren wir schon auf offener See, dass sich ein Ehepaar an Bord mit Gift gemeinsam das Leben genommen habe. Wir hatten mit den beiden ja noch gesprochen. Kleine Menschen mit dicken Schals um den Hals. Sie können sich das nicht vorstellen, wie es ist, wenn alles, was geschieht, auf wenigstens zwei Arten gedeutet werden kann. Wenn bei allem der Verdacht besteht, dass es nicht so ist, wie es scheint, dass alles Inszenierung sein könnte. Aber wir wissen nicht, zu welchem Zweck und zu welchem Ziel. Es war Nacht geworden. Diesmal war ich es, der darum bat, die Sitzung zu beenden. »Ich bin müde«, sagte ich. Frau Perlemann-Jakob nickte nur. »Ich habe Sie gestern überfordert. Das tut mir leid. Es ist schön, eine verlorene Zeit wieder erstehen zu lassen, und dann verliere ich mich in ihr, sogar wenn sie schrecklich war. Besonders, wenn sie schrecklich war. Das Gefühl, überlebt zu haben, ist schöner als das bloße Gefühl zu leben. Ich möchte ein paar Jahre vorausspringen, wenn Sie gestatten. 10 Jahre voraus. Nach Berlin. Von Berlin habe ich ja schon ein wenig erzählt oder angedeutet. Berlin 1932. Ich war 20 Jahre alt, 24 richtig gezählt. Es soll nur ein Intermezzo werden. Eine Geschichte in der Geschichte, sozusagen. Dann kehre ich wieder zu unserer Chronologie zurück. Es geht darum, etwas zu erklären. Etwas, was ich damals erklärt bekommen hatte. Meine Mutter hat mir erklärt. Sie meinte, keine gute Mutter gewesen zu sein, weil sie sich ein Leben lang vor mir verschlossen habe und wollte es gut machen, indem sie ohne Geheimnis in den Tod geht. Sie hatte ein Verhältnis mit Nikolai Gumiljow. in Paris. Sie war 22 gewesen, er ein Jahr älter. Er war gerade aus Abyssinien gekommen. Wie das gewesen war zwischen den beiden, was sie füreinander empfunden hatten, erwarten sie sich keine Love Story. Für die Love Stories anderer Menschen bin ich nicht zuständig, auch nicht für die meiner Mutter. Sie hatte gestaunt darüber, dass ein so gut aussehender Mann wie Nikolai Gumiljow an ihr interessiert war. Sie selbst hielt sich für hässlich. War sie nicht. Nicht schön, aber eine erotische Frau. Ich glaube, sie wäre bereit gewesen, meinen Vater und ihr Baby, also mich, zu verlassen. Ich habe sie danach gefragt, ob es so war. Sie hat nicht geantwortet. Also ja. Ziemlich ja. Aber Nikolai wollte das nicht. Er war mit meinem Vater befreundet. Mein Vater hatte ihn mit nach Hause gebracht. Nikolai wollte unsere Familie nicht zerstören. Meine Mutter war schwanger von Nikolai. Sie wusste, dass sie von ihm schwanger war. Seit sie sich in ihn verliebt hatte, hatte sie mit meinem Vater nicht mehr geschlechtlich verkehrt. Das hat sie mir alles erzählt, in diesen Worten, in Berlin. Wenige Tage vor ihrem Tod. Mein Vater wisse, dass sie mir das alles erzähle, sagte sie. Er sei damit einverstanden. Nikolai und mein Vater organisierten eine Abtreibung. Die drei haben offen miteinander darüber gesprochen. Schließlich hat sich meine Mutter darum beworben, an einer Expedition in Nordnorwegen teilzunehmen. Die Formel lautete, um Abstand zu gewinnen. Mein Vater und Nikolai, vor allem wohl Nikolai, haben ihre Verbindungen spielen lassen, wie man so sagt, wie sie dazu gesagt haben. Die beiden Herren haben über meine Mutter entschieden. Sie bekam eine Assistentenstelle bei Professor Boturlin. Und Nikolai ist bei uns eingezogen. Da denkt man, das kann nicht sein. Es sei aber so gewesen. Es war so, erzählte mir meine Mutter. Und mein Vater sei glücklich gewesen, dass der Liebhaber seiner Frau zu ihm zog, weil er so einsam war. Ein Mann mit Heimweh. Alle hatten sie Heimweh auf dem Ruski Montparnasse, wo sie sich ihre Finger an den Teegläsern verbrannten. Nur Nikolai hatte kein Heimweh. Seine Heimat, sagte er, sei die Dichtung. Wenn er einen Bleistift habe und einen Fetzen Papier, dann sei er zu Hause. Ich kann das gut verstehen, mir ging es lange ähnlich mit meinem Tagebuch. Viele trafen sich in unserer Wohnung, jeden Abend. Mein Vater war nie ein geselliger Mensch gewesen, in Paris wurde er einer, aus der Not heraus. Im Pariser Exil, das ja für meinen Vater und Nikolai gar kein Exil war, mein Vater hatte einen Lehrauftrag, Nikolai war, was man heute einen Touristen nennt, trafen sich russische Künstler und Dichter und Architekten und Philosophen und diskutierten. Ich weiß nicht, ob Frauen dabei waren. Nikolai kehrte bald nach Russland zurück und heiratete die später sehr bekannte Lyrikerin Anna Achmatowa. Meine Mutter behauptete, er habe sie aus Gram geheiratet. Und der Grund für diesen Gram sei sie gewesen. Weil er sie hätte bekommen können, sie aber nicht bekommen wollte, weil ihm die Freundschaft zu meinem Vater über alles ging. Gram und schlechtes Gewissen. Und deshalb habe Nikolai dafür gesorgt, dass wir immer genug zu essen hatten. In St. Petersburg pflegten meine Eltern mit ihm keinen Kontakt mehr. Das hatten sie so verabredet, entweder alles oder nichts. Das war die Devise der Zeit. Bis hinein ins Private, bis hinein in die Liebesverwicklungen dreier Menschen. Alles oder nichts. Sie hatten sich für nichts entschieden. Also kein Kontakt mehr. Eine letzte Nacht hat mein Vater den beiden spendiert. In der Wohnung in Paris, die er bezahlt hat. In der Rue Chaptal. Er ist für diese Nacht in ein Hotel gezogen. Er habe sie nie gefragt, wie es gewesen sei, erzählte mir meine Mutter. Dazu sei er ein zu vornehmer Mann. Zum Frühstück, nachmittags um 2, sei er zu den beiden Liebenden in die Wohnung zurückgekehrt mit Weißbrot, Wein, Schinken und Käse. Sie hätten zu dritt geschlemmt. Und dann haben sich mein Vater und meine Mutter von Nikolai verabschiedet. Wir kehrten nach St. Petersburg zurück und dort trafen sich meine Eltern nicht mehr mit Nikolai. Die drei wollten über ihre Gefühle bestimmen und sich nicht ihnen ausliefern. Aber als dann die Stadt hungerte, sorgte Nikolai dafür, dass wir immer etwas zu essen hatten. Immer der gleiche Mann kam vorbei und brachte etwas. Er sagte nichts, sagte nicht, wer ihn schickte. Meine Mutter und mein Vater wussten es ohne ihn. Sie wagten es nicht einmal, sich zu bedanken. Weder bei Nikolai noch bei dem Mann, nicht einmal Grüße richteten sie aus. Kartoffeln, Eier, manchmal Fleisch, manchmal Fisch, Mehl, Zucker, Milch, Wein, Bier, Wodka, Tabak. Das ging so weiter, als Nikolai schon nicht mehr lebte. Wahrscheinlich wusste nicht einmal der Mann, der uns die guten Dinge brachte, dass er nicht mehr lebte. Oder er wusste es, wusste auch, dass er erschossen worden war und traute sich nicht, irgendetwas zu ändern. Am besten, man tut wie immer. Änderungen machen auf sich aufmerksam. Meine Eltern jedenfalls wussten nicht, dass Nikolai Gumiljow erschossen worden war. Je mehr Leute erschossen wurden, desto weniger wurde darüber gesprochen. Als würde der, der darüber spricht, damit selbst dem Erschießen näher rücken. Wenn da einer kommt und sagt, hey du, weißt du schon, dass Nikolai Stepanowitsch Gumiljow, der Dichter, erschossen wurde? Der war doch mit dir befreundet. Dann könnte das in den Ohren eines Spitzels heißen, wer so mit dir redet, der kann nur ein Freund von dir sein. Sonst würde er nicht so mit dir reden. Also ist er mit einem Freund eines Mannes befreundet, der erschossen wurde. Die Russen sind Meister im Um-die-Ecke-Denken. Das hat niemand riskiert. Deshalb wussten meine Eltern nicht, dass Nikolai erschossen worden war. Auf seinem Gut sei er erschossen worden, hat man später erfahren. Das lag außerhalb von Petrograd. Dort hat er gewohnt. Ein Landgut, wenn ich richtig informiert bin. Davon hat er gelebt, in der Zeit des Hungers, und wir auch. Die kamen am hellen Tag zu ihm in die Wohnung, haben an die Tür geklopft, er öffnet, sie schießen. Meine Eltern erfuhren es exakt einen Tag, bevor die beiden Herren von der Checker bei uns anklopften und sie zum Verhör abholten. Exakt einen Tag vorher erfuhren sie, dass ihr Freund vor exakt einem Jahr erschossen worden war. Und wer hat es ihnen gesagt? Aufgepasst. Irgendjemand. Irgendjemand mitten auf der Straße. Jemand, den sie nicht kannten, den sie nie gesehen hatten. Hey, Sie, Herr Professor, warten Sie. Bleiben Sie stehen. Sie wissen schon, dass der Dichter Gumiljow nicht mehr lebt, oder? Was? Ja, er wurde erschossen. Ja, wann? Vor einem Jahr. Vor einem Jahr? Ja, genau auf den Tag vor einem Jahr. Das sagte irgendjemand auf der Straße zu meinem Vater und war schon in der Menge verschwunden. Und dann am nächsten Tag werden mein Vater und meine Mutter zum Verhör abgeholt. Das soll ein Zufall sein? Das konnte kein Zufall sein. Und dass bei diesem Verhör der Name Nikolai Stepanowitsch Gumiljow nicht ein einziges Mal genannt wurde, dass stattdessen so getan wurde, als interessiere man sich nur für Boris Davinkov, über den die Checker ohnehin alles wusste, was es zu wissen gab. Das hatte durchaus etwas zu bedeuten. Das hatte Methode. Die Russen sind Meister im Um-die-Ecke-Denken und die Agenten der Geheimpolizei sind die Großmeister.
Michael Kühlmeier mit der dritten Folge aus dem Roman Das Philosophenschiff. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. Das Hörbuch erscheint am 14. Februar im Hörverlag. Die heutige Folge können Sie bei uns hören online ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Emilie Seidel. Bei der Lufthansa hat das Bodenpersonal heute früh die Arbeit niedergelegt. Der Warnstreik hat auch deutliche Auswirkungen auf den Norden. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Laura Janke.
Allein in Hamburg fallen etwa 40 Starts und Landungen aus. In Hannover und Bremen sind es jeweils mehr als 15. Betroffen sind Lufthansa-Verbindungen von und nach Frankfurt am Main und München. An diesen Drehkreuzen liegt der Schwerpunkt der Arbeitsniederlegungen. Insgesamt hat die Lufthansa heute 80-90% der üblichen Verbindungen gestrichen. Betroffen sind mehr als 100.000 Passagiere. Bei ausfallenden innerdeutschen Verbindungen können Kunden mit ihrem Flugticket auf die Bahn ausweichen. Hintergrund des Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal von Deutscher Lufthansa, Lufthansa Technik und Lufthansa Cargo. Die Gewerkschaft Verdi fordert 12,5% mehr Gehalt, mindestens aber ein Plus von 500 € monatlich. Die nächste Verhandlungsrunde ist für kommenden Montag.